Nun lese ich den Predigttext aus Galater 3, die Verse 26 bis 29, aus der Lutherbibel 2017. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben.
Ich bete. Wir danken dir, du guter Gott, dass du ein Gott bist, der mit uns redet, der uns sein Wort gegeben hat in Form dieses dicken Buches mit so vielen unterschiedlichen Schriften. Aus der langen Geschichte, die du mit deinem Volk hast und mit uns Menschen. Menschen haben es niedergeschrieben, weil sie von dir dazu durch deinen guten Geist beauftragt worden sind und befähigt. Und auch wenn diese Sätze und Worte schon so lange in diesem Buch stehen, sie können doch immer wieder ganz neu aktuell werden. Du willst sie nutzen, um heute zu uns zu reden und morgen und immer wieder aufs Neue. So wollen wir, Herr, dich bitten, dass du jetzt redest und dass du uns hilfst, jedem Einzelnen so zu hören, wie es für ihn wichtig und dran ist. Dein guter Geist kann das wirken. Hilf uns und rede du. Amen. Liebe Brüder, so redete der Apostel Paulus oft die Adressaten seiner Briefe an. Spräche ich euch so an, dann würdet ihr zumindest irritiert sein. Aber vermutlich mehr noch, ihr würdet mich für unhöflich halten. Oder vielleicht schlimmer noch, für jemand, der Frauen für minderwertig hält. Und deshalb, liebe Schwestern und Brüder in Christus, denn so weit sind wir ja schon längst gekommen im Gendern, ein neudeutsches, ein denglisches Wort. Kommt aber eigentlich aus dem Lateinischen von genus, das grammatikalische Geschlecht. In einer Rede und in einem Brief nicht alle Adressaten anzusprechen, sondern eine ganze Gruppe auszulassen, bewusst zu umgehen, sie zu ignorieren, das geht heute nicht mehr. So weit sind wir doch schon längst gekommen. Die vier Mütter des Grundgesetzes, die das in diesem Jahr 75. Geburtstag feiern kann, haben dafür gesorgt, dass es dort in Artikel 3 Absatz 2 heißt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Diesen Satz mussten sie gegen 61 Männer und zum Teil erbitterten Widerstand erkämpfen. Dazu übrigens im ökumenischen Gottesdienst am 3. Oktober auf dem Marktplatz ein wenig mehr. Hier nur noch so viel. Drei dieser vier Frauen handelten bewusst aus ihrer christlichen Überzeugung heraus. Denn, und das ist mein erster Punkt, und so heißt ja auch das Thema meiner Predigt heute, Gott gendert. Und Gott gendert sehr umfassend. Für ihn ist jeder Mensch gleichwertig. Jeder ist von ihm geschaffen und geliebt. Der Mensch ist Mann und Frau komplementär aufeinander bezogen. Und nur gemeinsam kann das Projekt Mensch gelingen. Dass die Frauen im Judentum zur Zeit des Neuen Testaments nicht den Männern gleichwertig galten, das zeigte schon die stolze Selbstbezeichnung des Judentums damals als die Beschneidung. So nannten sie sich selbst. Wir sind die aus der Beschneidung. Denn Beschnitten sind dort ja nur die Männer. Gott sei Dank, muss man sagen, im Blick auf Beschneidung von Frauen in Teilen Afrikas. Ein fürchterliches Ritual. Aber Frauen hatten in Israel im ersten Jahrhundert wenig Rechte. Sie konnten zum Beispiel nicht erben. Sie konnten vor Gericht nicht als Zeuginnen aussagen und so weiter. Jesus ist mit den Frauen so ganz anders umgegangen. Durchaus entsprechend den Grundgedanken der Tora und der darin enthaltenen Schöpfungserzählungen. Dabei hatte er allerdings keine gesellschaftliche Revolution losgetreten, um die Frauen zu befreien. Er hat sie einfach als Mitmenschen betrachtet und ist mit ihnen so umgegangen. Wenn er auch keine Frauen unter den Zwölfen hatte, so gehörten doch etliche Frauen zu seinem größeren Jüngerkreis. Maria von Magdala war so dann der erste Mensch, der dem auferstandenen Christus begegnet ist. Die alte Kirche hat sie als Apostola Apostularin, die Apostelin der Apostel, verehrt. Und so konnte der Apostel Paulus schreiben, nachzulesen im ersten Korintherbrief, doch im Herrn ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau von dem Mann, so ist auch der Mann durch die Frau, aber alles von Gott. Ob also nun Mann oder Frau, ob nun Zwitter oder Eunuch, ob schwul oder lesbisch, ob Kind oder Greis, schwarz oder weiß, AfD-Anhänger oder treuer CSUler, vor Gott ist jeder Mensch gleich wertvoll und geachtet. Ja, es gibt gesellschaftliche Unterschiede. Nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern auch in sozialer Hinsicht, zwischen den verschiedenen Völkern und Stämmen, zwischen CSUlern, SPDlern, AfDlern und so weiter und so weiter. Manches davon ist sogar von Gott gewollt. Die Polarität eben zwischen Mann und Frau, angelegt in der Schöpfung. Die verschiedenen Völker mit ihren Sprachen und dann auch ihren Kulturen als negative Folge der Bestrebung der Menschheit, den Himmel zu stürmen. Doch mit Blick auf die gesamte Schöpfung kann man wohl festhalten, Gott liebt es bunt und vielfältig. Gott selbst ist nicht einfältig, sondern dreifaltig. Und so ist, wie wir heute wissen, kein Mensch einem anderen völlig gleich. Jeder ein Unikat, jeder ein Original. Jeder ist etwas Besonderes. Und das hat Jesus nicht eingeebnet, sondern er hat es verstärkt und betont. Er hat für jeden eine besondere Berufung. Doch dadurch wird keiner wichtiger, keiner größer, keiner wertvoller als der oder die anderen. Jedes Leben ist gleich wichtig und wertvoll für ihn. Gott gendert. Und er möchte, dass wir uns als Christinnen und Christen dessen bewusst sind und dass wir das auch leben. Dass im Grundgesetz die Gleichberechtigung so dezidiert steht, hat eine seiner geistesgeschichtlichen Wurzeln darin, dass die Bibel sagt, vor Gott ist jeder Mensch gleich, gleichwertig und gleichberechtigt. Denn jeder Mensch, ganz gleich aus welchem Volk er stammt, ganz gleich welchen Glauben er hat, welchen sozialen Status er in seiner Gesellschaft einnimmt, das ist alles für Gott nebensächlich. Für ihn ist jeder Mensch ein Kind, sein Kind. Doch da höre ich geradezu den Einwand, dass ein Muslim oder eine Buddhistin, ein Hindu oder eine Taoistin, eine weiße Hexe oder ein farbiger Schamane, ein Atheist oder Agnostiker nicht Gotteskind sein kann. Nicht ein Kind des Vaters Jesu Christi. Nun bin ich angesichts dieser Frage versucht zu sagen, wer entscheidet das eigentlich? Du? Ich? Gott sei Dank nicht. Aber was wir wissen können, das ist, Gott respektiert uns Menschen. Er respektiert uns als Gegenüber, die ihm nicht hörig sind, die nicht seine Marionetten sind, sondern die er einlädt, ihm aus freien Stücken zu vertrauen. Und da wir Menschen uns da so viele Steine in den Weg gelegt haben und immer wieder neu legen, hat Gott das übernommen, alle diese Steine wegzuräumen. Dafür ist Gott Mensch geworden. Dafür ist Jesus gekommen. Er ist die menschgewordene Einladung Gottes, ihn Gott sein zu lassen, um selbst wieder Mensch sein zu können. Einfach Mensch, ohne sich auf Männlichkeit, Weiblichkeit oder irgendwas dazwischen kaprizieren zu müssen, darin seinen Wert zu suchen. Einfach Mensch, ohne sich sozial nach oben kämpfen zu müssen, um wert zu sein. Einfach Mensch, ohne sich etwas darauf einzubilden, Deutscher oder Ami oder was weiß ich sonst noch zu sein und dann auf andere herabzublicken. Einfach Mensch, ohne seinen Wert in Euro- oder Goldmedaillen oder Likes bei Facebook zu definieren. Einfach Mensch, ohne sich auf eine besondere Frömmigkeit, seinen moralisch einwandfreien Lebenswandel oder eine richtige politische Gesinnung etwas einzubilden. Einfach Mensch sein, Geschöpf Gottes, Kind Gottes. Jeder Mensch ist eingeladen. Jeder Mensch ist Kind Gottes. Optional. Dafür ist Jesus gekommen und am Kreuz gestorben, weil er dafür eingetreten ist, dass Blinde und Lahme, dass Zöllner und Huren, dass Samaritaner und Eunuchen, dass alle Menschen eben bei Gott willkommen sind. Er ist die Tür zur Gotteskindschaft. Wir haben es eben gesungen. Du bist die Tür. Und der Glaube an ihn ist der Schlüssel zu dieser Tür. Wer Jesus Christus sein Leben anvertraut und darauf vertraut, dass er ihm Leben in Fülle schenkt, schon hier und erst recht in Gottes Friedensreich, der ist ein Kind Gottes. Weil Jesus ihn, Bruder, sie, seine Schwester sein lässt. Er ist die Tür zum Vaterhaus und er gibt uns den Schlüssel in die Hand, den Glauben an ihn und die Kraft seiner Liebe. Wir müssen diesen Schlüssel nur nehmen und nutzen und aufschließen. Oder wie Jesus einmal gesagt hat, wer bittet, dem wird gegeben. Wer suchet, der findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Aber was bedeutet es nun, ein Gotteskind zu sein? Unser Abschnitt heute nennt uns drei Dinge. Das erste, Erbrecht. In den letzten Wochen ging es in den Predigttexten, ist euch das aufgefallen, immer ums Erben. Also auch. Und Erben, das konnte im Judentum nur Männer. Und zwar nur erwachsene Männer, keine Kinder. Paulus hat immer wieder betont, dass Christinnen und Christen erbberechtigte Kinder Gottes sind. Also erwachsene Kinder. Wir dürfen mündige Gläubige sein. Unser Glaube soll kein Kinderglaube sein, auch wenn wir werden sollen wie die Kinder. Schlicht und einfach vertrauen, ja, doch dabei zugleich dem Zweifel Raum geben, der in einem mündigen Menschen zu Recht da ist. Wir müssen nicht alles glauben, was man uns auftischt, auch nicht in der Kirche. Ihr müsst nicht alles glauben, was ich euch predige, weil ich es euch predige, sondern ihr dürft, ja ihr sollt mündige Christinnen und Christen sein, die alles prüfen und das Gute behalten, das, was ihr selbst erkannt habt, was mit den Gedanken Gottes übereinstimmt und was für euch gerade gut und richtig und hilfreich ist. Glaube bedeutet nicht, seinen Verstand an der Garderobe abzugeben. Wofür hat ihn denn Gott, unser Schöpfer, gegeben, wenn nicht dafür, ihn auch in puncto Glauben zu nutzen? Was wir glauben, das darf dem menschlichen Verstand doch nicht widersprechen. Es mag über seinen Horizont gehen. Ja. Aber das muss zugleich auch einsichtig sein. Und wir stoßen mit unserem Verstand an Grenzen, weil wir nur in unseren menschlichen Dimensionen denken können. Und ja, das, was Gott betrifft, ist eben jenseits auch der menschlichen Dimensionen. Das kann nur immer auch schwierig werden. Aber Gott lässt sich ja gerade darauf ein und deshalb ist er Mensch geworden. Und so sind gerade Menschen wie Einstein, die einen Grips hatten, die über meinen Grips gehen und die Dimensionen jenseits der Bekannten von Zeit und Raum denken konnten. Das kann ich gar nicht denken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann es nicht. Aber die konnten oder können das. Aber solche Menschen haben sehr oft überwiegend oder sagen auch heute überwiegend, da muss es etwas geben, was größer ist als wir alle und was dahinter steht. Erbrecht bedeutet also, wir sind Gott gegenüber, Partner. Wir sind keine Marionetten, sondern Heranwachsende und in die neue Welt des Reiches Gottes hineinwachsende Erben. Wir sollen und dürfen bereits jetzt inmitten dieser alten Welt etwas davon erleben. Und wir dürfen auch daran beteiligt sein, dass etwas aufbricht von Gottes Reich in dieser Welt. Und wir dürfen uns umso mehr freuen, dass Jesus Christus kommen wird, um das alles zu vollenden, was er begonnen hat. Und dass dann Frieden und Gerechtigkeit herrschen. Dass sich dann Glaube, Liebe und Hoffnung durchgesetzt haben und vollkommen sein werden. Das Zweite, was wir mit dem Gotteskindsein verbinden können, ist das Bittrecht. Aber, lieber Vater, dürfen wir zu Gott sagen, ganz so wie Jesus Gott ansprach. Wir sind durch ihn, den einzigen Sohn Gottes, Kinder Gottes und dürfen so wie er Gott vertrauensvoll und vertraulich anreden. Aber das ist intime Sprache der Familie. Und wie ein erwachsenes Kind vertrauensvoll mit seiner Mutter redet und ihr auch intime Dinge anvertraut, so dürfen wir mit Gott alles teilen, ihm ist nichts Menschliches fremd. Und er kennt uns doch viel besser, als wir uns selbst kennen. Und wir dürfen ihn ganz unverschämt bitten, so wie ein erwachsenes Kind auch seinen Vater bitten darf. Und von Jesus können wir lernen zu bitten. Das Vaterunser ist eine gute Vorlage, weil es zum einen den Blick über unsere konkrete Daseinsfürsorge, das tägliche Brot, hinaus auf die großen Dinge lenkt. Gottes Reich, Gottes Willen, seine Herrlichkeit, seine Herrlichkeit, aber eben auch auf Vergebung und Versöhnung als Chance und als Herausforderung. Aber auch sein sogenanntes hohepriesterliche Gebet in Johannes 17 zeigt uns, wie wir mit Gott reden und dass wir ihn bitten dürfen um das, was uns auf der Seele liegt. Und uns zugleich darin von Jesus auf die Seele legen lassen dürfen, damit wir Gott darum bitten und auch mit unserem Leben dafür eintreten. Denn das, was wir dann bitten, das will er gerne schenken und will es segnen. Also wir dürfen bitten. Wir haben Bittrecht. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist das Freiheitsrecht. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So plakativ formuliert es Paulus ein Kapitel später. Plakativ deshalb, weil die Gefahr nicht gering ist, dass auch wir als Christinnen und Christen wieder zurückverfallen in eine zerstörerische Gesetzlichkeit. Die Galater damals liefen große Gefahr und wir wissen heute, dass sie ihr leider auch größtenteils erlegen sind. Große Gefahr, sich die in Christus geschenkte Freiheit wieder nehmen zu lassen und zu glauben, sie müssten noch die Speisegesetze, die Festzeiten und die Beschneidung des Mannes einhalten, um Gottes Kinder zu werden. Wie die Pharisäer um die Tora, so zogen bestimmte judenchristliche Kreise ihre Mauer um das befreiende Evangelium der Gnade und die Botschaft, dass der Glaube allein genügt, um Gottes Kind zu werden. Der Glaube an Jesus Christus und dass wir seine Liebe erfahren und uns in die Familie hineingenommen, Familie Gottes hineingenommen erleben, das zeitigt ein neues Denken und einen neuen Lebensstil. Da wurde Paulus auch nicht müde, das zu betonen. Ja, natürlich soll in unserem Leben etwas von der befreienden Kraft der guten Nachricht sichtbar werden. Ja, natürlich werden wir dadurch verändert, dass wir uns uneingeschränkt geliebt wissen, angenommen an Kindesstatt von Gott. Gottes Kind. Das heißt doch nicht mehr getrieben von der Sorge oder gar Angst, wie ich mein Leben nun gestalten muss, damit ich am Ende glücklich werde, sondern beflügelt von der Erfahrung, dass Gott mich annimmt, wie ich bin. Und dass er mir hilft, mich weiter zu entwickeln, dass sein guter Geist seine Liebe in mir zu einer Kraft werden lässt, die die inneren Verwundungen aus der Kindheit und aus Beziehungen heilt und mich in einer guten, in einer positiven Weise verändert. Und dass ich befähigt werde, zu erkennen, was mir und anderen in dieser Welt und der ganzen Welt als solcher gut tut. Prüfet alles und das Gute behaltet. So hat es Paulus an die Thessalonicher geschrieben. Und das ist übrigens die Jahreslosung für das nächste Jahr. Der Glaube öffnet die Tür. Die Taufe lässt uns leibhaftig erfahren, dass wir Gottes Kinder sind. Und im Abendmahl dürfen wir es schmecken, was wir uns im Evangelium zusprechen lassen, was wir im Evangelium verstanden und gehört haben, glaubend angenommen haben. Und in der Taufe dürften wir es an uns spüren, was Paulus mit den Worten beschreibt, dass wir mit Christus in den Tod getauft sind. Alles das, was uns von Gott trennen könnte, ist in der Taufe begraben. Wir dürfen mit Christus neu leben. Wir sind schon eine neue Kreatur, auch wenn wir immer noch im alten Leib herumlaufen. Wir tragen schon Königskleider, weil wir Christus angezogen haben. Und das gilt es jeden Tag aufs Neue, ihn anzulegen, seine Lebensart, seine Gesinnung in uns, an uns zur Wirkung kommen zu lassen. Das ist entscheidend. Das macht unsere Identität aus. Gottes Kind, Bruder oder Schwester Jesu Christi. Ein Mensch, wie jeder andere auch. Und doch dabei ein ganz besonderer Mensch, einzigartig. Vielleicht nicht besonders klug oder nicht besonders schön oder nicht besonders beredt, vielleicht auch nicht besonders fromm. Vielleicht eher in vielerlei Hinsicht durchschnittlich und doch einzigartig. Und erst recht einzigartig durch das Königskleid. Einzigartig und dabei doch aufs Engste verbunden mit allen anderen, die dieses Kleid tragen. Bei aller Unterschiedlichkeit, Gott liebt es bunt. So liebt er es noch mehr, wenn die vielen Facetten und Farben miteinander harmonieren, in positiver Weise um die Wette strahlen und dabei einander verstärken und noch mehr leuchten lassen. Jede und jeder ist ein einzigartiges Kind Gottes. Und jeder, der Kinder hat, der weiß, sie haben natürlich auch Ähnlichkeiten, aber jedes Kind ist auch noch einmal anders, besonders, eben einzigartig. Und doch sind wir nur vollständig durch alle die anderen. Und wir sind nur eins durch den, der uns sein Kleid gereicht hat, damit wir es anziehen und dadurch ihm ähnlicher werden. Jesus Christus. Gott gendert und er macht uns alle eins in Christus. Amen.